So, guten Abend, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum Auftakt unserer Veranstaltungsreihe 1989 Europa im Aufbruch. Das soll hier also heute und morgen keine Eintagsfliege bleiben, sondern Teil einer ganzen Serie von Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen zu diesem Thema. Ich möchte ganz besonders diejenigen begrüßen, die bereits an der ebenfalls sehr schönen Konferenz des Goethe-Instituts, der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde und des Polnischen Kulturinstituts zu 1989 teilgenommen haben und jetzt noch ihren Weg in die Böll-Stiftung gefunden haben. Wir haben erst relativ spät von dieser Doppelung erfahren und sind mit unserer Konferenz etwas nach hinten gerückt. Aber die rege Beteiligung heute Abend zeigt, dass es in Berlin genügend Publikum auch für zwei solcher Veranstaltungen gibt, worüber ich mich sehr freue. Ich möchte zu Beginn Adam Michnik zitieren, der gestern 1989 als europäisches Annus Mirabilis bezeichnet hat, als Jahr der Wunder. Er hat dazu auch eine wunderbare Anekdote erzählt, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, so fand sie so köstlich. In den Jahren, in denen die sowjetische Herrschaft in Mittelosteuropa noch unerschütterlich schien, fragten sich die Polen, wie sie wohl jemals wieder ihre Unabhängigkeit und Freiheit gewinnen könnten. Es kamen zwei Lösungen in Frage. Erstens, der Erzengel Gabriel würde vom Himmel herabfahren und die russischen Truppen vertreiben. Das war für die meisten Polen die wahrscheinlichste Lösung. Und dann gab es noch die Möglichkeit eines Wunders, dass nämlich die Polen selbst dafür sorgen würden. Und genau so ist es gekommen. Die friedliche Revolution von 1989 war ein Wunder, das von Menschen gemacht wurde. Kaum jemand, Ausnahmen werden Sie heute Abend kennenlernen, hat vorausgesehen, dass eine grenzüberschreitende Volksbewegung innerhalb weniger Monate die realsozialistischen Regimes zum Einsturz bringen und die mächtige Sowjetunion zum Rückzug auf die inneren Grenzen Russlands bewegen würde. Schon gar kein westlicher Staatsmann, wenn man einmal von Ronald Reagans legendärem Ausruf vom Juni 1987 an der Berliner Mauer absieht: Mr. Gorbatschow, tear down that wall. Aber weder die US-Diplomatie noch die europäischen Regierungen haben daran ernstlich geglaubt und manche haben es sich auch gar nicht gewünscht. Ihnen waren zwei Deutschländer lieber als eins. Dieses Wunder der Freiheit fiel nicht vom Himmel. Es hat eine lange Vorgeschichte. Die Charta 77 gehört unbedingt dazu, wie Solidarność in Polen. Man kann noch weiter zurückgehen bis zum Prager Frühling 1968 und zu den sowjetischen Dissidenten um Andrei Sacharow oder noch weiter zum Ungarnaufstand 1956 und im 17. Juni 1953 in der DDR, der ersten Massenerhebung im sowjetischen Machtbereich nach dem Krieg. Dass 1989 im Unterschied zu früheren Erhebungen so erfolgreich war, hat auch damit zu tun, dass es eine friedliche Revolution war. Die Panzer von Ost-Berlin, Budapest und Prag standen noch allen vor Augen und niemand konnte sicher sein, dass sich diese Tragödie nicht wiederholen würden. Aus diesem Trauma war ein ganz neues Konzept des Widerstands entstanden, das auf Gewaltfreiheit und Dialog mit der Macht gründete und auf friedliche Transformation zielte. Dass dieses unwahrscheinliche Ereignis tatsächlich eintrat, beruhte nicht nur auf der Klugheit und Umsicht der Oppositionellen. Ohne den politischen Frühling in Moskau, ohne Gorbatschows Bereitschaft, die russischen Truppen in den Kasernen zu lassen und die Reformbewegung in den Bruderländern gewähren zu lassen, wäre die Geschichte von 1989 in sehr viel dunkleren Farben gezeichnet worden. Das bleibt Gorbatschows historischer Verdienst, auch wenn er auf einem Irrtum beruhte, nämlich auf der Vorstellung, man könnte das sozialistische System durch Reformen stärken, die tatsächlich seinen Untergang besiegelten. Wir wollen mit dieser Konferenz nicht nur einen freudigen Rückblick auf jene euphorischen Tage werfen, in denen die Völker Mittelosteuropas die Spaltung Europas beendet haben. Wie es unsere Art ist, wollen wir auch eine nüchterne Bilanz der Entwicklungen von damals bis heute ziehen. Was ist aus dem demokratischen Aufbruch von 1989 geworden? Wie weit haben sich die Hoffnungen von damals erfüllt? Und wo sind sie in Enttäuschungen umgeschlagen? Den Geist dieser Zeit hat der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama in seinem berühmt gewordenen Buch Vom Ende der Geschichte eingefangen, das 1992 erschien. Fukuyamas Kernthese lautete, dass es mit dem Untergang des realen Sozialismus keinen ernsthaften Gegenentwurf zum Liberalismus mehr gebe, dass also die ganze Welt sich jener Kombination von Kapitalismus und Demokratie verschreiben werde, die sich in der Systemkonkurrenz als so erfolgreich erwiesen hatte. Eine Kernfrage unserer Konferenz lautet, ist diese Beschreibung noch aktuell oder erleben wir nicht vielmehr in zahlreichen Ländern eine Erosion der frisch gewonnenen Demokratie, während zugleich die aktuelle Krise der Weltwirtschaft die Legitimität des Kapitalismus infrage stellt? Allerdings bedeutet die empirische Krise von Demokratie und Marktwirtschaft noch lange nicht, dass sich Alternativen zu beiden herausbilden, die eine ähnliche Wucht wie die kommunistischen und faschistischen Gegenbewegungen der 30er Jahre entwickeln könnten. Aber das gehört schon zu den offenen Fragen, auf die wir heute und morgen Antworten suchen. Der Wellenschlag der Freiheit von 1989 reichte weit über Europa hinaus. Auch die chinesische Demokratiebewegung gehört dazu, die auf dem Tiananmen-Platz nach altem Muster niedergewalzt wurde. Aber sein Epizentrum hatte er doch in Europa, Russland mit eingeschlossen. Und zu seinen wichtigsten Errungenschaften gehörte die politische Wiedervereinigung Europas auf der Basis von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Diese historische Mission, ein freies und vereinigtes Europa zu schaffen, ist noch nicht abgeschlossen. Und ich hoffe, wir werden nicht den Fehler begehen, neue Trennmauern in Europa zu errichten oder zu akzeptieren, weder gegenüber den Nationen des ehemaligen Jugoslawien noch gegenüber der Türkei, der Ukraine oder gegenüber Georgien. Gegenwärtig bedrohen die Auswirkungen der ökonomischen Krise selbst den erreichten Stand der europäischen Integration. Wir erleben einen gefährlichen Mangel an europäischer Solidarität und Handlungsfähigkeit in einer Phase, in der wir mehr statt weniger Europa brauchen. Auch davon wird auf dieser Tagung die Rede sein. Und schließlich wollen wir einen Blick nach vorn werfen. Wo sehen wir Europa in 20 Jahren? Welche Werte und Ziele sollen Europas Zukunft prägen? Denn eins ist klar, so sehr die europäische Einigung starke gemeinsame Institutionen braucht, so wenig kann sie allein von den Institutionen getragen werden. Ohne gemeinsame Werte und Ideale, ohne europäische Öffentlichkeit und eine Verständigung darüber, wie wir die Zukunft unserer Gesellschaften sehen, fehlt der europäischen Einigung die Seele und der Schwung, den sie braucht, wenn sie vorankommen soll. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Tagung etwas zu diesem Schwung beitragen können. Dafür wird sicherlich auch das nun folgende Grußwort von Renate Künast sorgen. Für diejenigen, die sie nicht kennen sollten, ich vermute, das werden nur ganz, ganz wenige sein. Ein paar kurze Worte. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestags und Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, ehemalige Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Spitzenkandidatin der Grünen für die anstehenden Bundestagswahlen. Und in den Jahren, um die es hier geht, in dieser Wendezeit in Europa, war sie in einer ziemlich exponierten Position. Sie war nämlich Fraktionsvorsitzende der Berliner Grünen während der rot-grünen Koalition hier in Berlin 1989-90, hat also die Ereignisse in Berlin, die ja paradigmatisch für Europa standen, nicht nur aus der Nähe miterlebt, sondern mitgestaltet. Und 2000, 2001 immer noch eine wichtige Phase aus diesem Umbruch, war sie Bundesvorsitzende von Bündnis 90, die Grünen. Renate, bitte sehr.